Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu den EV News Frühstück Nummer 188 oder 198 oder 199. Ich weiß es nicht, ich müsste gerade nachschauen. Ja, was passiert, wenn man den falschen Knopf drückt, wenn man die ganze Woche in der Windows-Welt ist? Richtig, es schließt sich der Browser. Und es sind die Felder oder beziehungsweise die Windows nicht so, wie wir sie brauchen. Aber das soll ich uns gar nicht aufhalten. Wir sind einfach mal wieder mit 10 Minuten Verspätung, fast eine Viertelstunde Verspätung gestartet. Aber dann tauchen wir gleich mal ein. Diese Woche versuche ich mal nicht über die Änderung von Elon und seinem Twitter-Deal zu sprechen. Da gibt es anscheinend wohl Anpassungen an der Finanzierung. Also das heißt, das könnte vielleicht doch positiv für alle, die noch Tesla-Aktien haben, bedeuten, da er 6 Milliarden nicht aus eigenen Aktien umwandeln muss, will, braucht. Das Thema geht wohl schon einige Zeit noch weiter. So, was aber interessant ist, ist, dass Elon sich mal diese Woche wieder zum Thema selbstfahrende Fahrzeuge geäußert hat, und zwar in Brasilien oder einem brasilianischen Reporter gegenüber, dass nächstes Jahr um diese Zeit, also reden wir mal von Ende Mai nächsten Jahres, wir so weit sind, dass wir selbstfahrende Fahrzeuge haben, die ohne einen menschlichen Fahrer unterwegs sein werden. Das wäre dann wohl das Robotaxi oder das Model 3 oder wie auch immer, wie es angekündigt wurde, dass es komplett selbstständig fährt. Ich würde dagegen wetten, ich glaube nicht, dass das passieren wird, also nicht, dass es dafür eine Zulassung gibt. Ich glaube, das wird länger dauern. Da ja gerade einige Zulassungsstellen, also in Deutschland das Kraftfahrtbundesamt, sich hier die Änderungen, die über Software kommen, genauer angucken, und auch der Freigabeprozess in Europa wahrscheinlich etwas intensiver gerade angeschaut wird. Der einzige wichtige Satz, ja, wer Max sagt es gerade, it's not the first time that Musk made this announcement. Ja, und wir wissen ja, wie häufig diese Aussage kam. Also eigentlich waren viele, die das FSD oder Advanced Auto Paket gekauft haben, darauf, dass auch die Beta, die FSD-Beta bei uns in Europa zulässig wird. Und wir haben ja sogar noch folgendes Thema, dass eigentlich gerade gar nicht mehr das FSD und auch das Enhanced Auto Paket bei uns bestellbar ist, weil es da wohl Änderungen erst noch geben muss. Ja, wir werden es sehen. So, machen wir weiter mit mal wieder einem brennenden Fahrzeug. Das ist natürlich wieder, ja, wie soll ich sagen, super reißerisch geschrieben. Wenn da etwas Wahres dran ist, ist es natürlich nicht lustig und auch nicht, wie soll ich das sagen, etwas, was passieren sollte. Und zwar ist hier in Kalifornien ein Model Y in Flammen aufgegangen, und es muss wohl dann zu einem Kurzschluss gekommen sein, denn der Fahrer sagt, dass er nicht aus dem Fahrzeug rauskam, also er konnte nicht die Türen öffnen, sondern musste von innen die Fenster einschlagen. Das sind natürlich Dinge, die sehr, sehr ja, krass sind, weil ich glaube, die wenigsten von uns im Fahrzeug etwas haben, damit sie die, wenn es im Auto brennt, ja, sie sofort wissen, dass sie die Fenster einschlagen können oder gar irgendeinen Gegenstand haben, wie ein Nothammer, mit dem sie die Fenster aufkriegen. Normalerweise versucht man dann ja immer durch die Frontscheibe zu kommen, dass man sich auf den Sitz zurücklehnt und dann die Füße gegen die Windschutzscheibe presst, damit diese rausfällt. Wäre ein krasser Fall, ist natürlich noch unter, wie soll ich das sagen, unter Beobachtung, und es war nicht in Kalifornien, sondern in North Vancouver in British Columbia, also sogar in Kanada und nicht in den USA. Naja, nichtsdestotrotz gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und dass es hoffentlich ein Einzelfall bleibt. Dann haben wir positive Nachrichten aus Shanghai, denn dort wird, nachdem es ja diese Zero-Covid-Strategie dort gab und die Produktion runtergefahren wurde für 22 Tage im April, so die letzten Wochen so ein Restart wieder gesehen, also wo die Mitarbeiter langsam wieder reingekommen sind. Und jetzt ist Tesla wieder auf Vor-Lockdown oder Shutdown-Produktionskapazität und versucht weiterhin hier weitere neue Produktionsrekorde zu erreichen. Also das heißt, sie versuchen den Prozess, den Produktionsprozess weiter zu verbessern, um nach wie vor hier eigentlich die größte Stückzahl an Teslas zu produzieren, die halt für den internationalen Markt da sind, bis halt die weiteren Fabriken wie zum Beispiel in Berlin ebenfalls auf so einem hohen Niveau produzieren können. Das könnte für uns der E-Mobilitätsberater sagt, die Frontscheibe raustreten von innen ist unmöglich, da geklebt. Und genau deshalb war ich der Meinung, dass das so geklebt ist, dass das Ding mit diesem Gummizug da rausfliegt. Also das sind Dinge, die ich mal gelernt habe oder gelesen habe. So. Und die Generation E schreibt, dass die News mit dem brennenden Model Y ein Fake ist, weil das Auto schon vorher da gestanden haben soll. Okay. Ja, das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. Also ja, egal. Also wenn es wirklich gebrannt hat, glaube ich, dass die Person nicht auf die Idee gekommen wäre, die Fenster so schnell einzuschlagen und wahrscheinlich eher es auch noch zu einer menschlichen Tragödie gekommen wäre. Aber so ist es. So. Wir haben ja in der Elektromobilitäts-Community eigentlich eher einen kritischen Blick auf Lobbyverbände, die meistens Big Oil oder die Verbrennerlobby oder Wasserstofflobby irgendwie unterstützen. Und dass hier aber auch ein Lobbying oder ein Aufruf zum Lobbying Sinn machen kann, zeigt sich hier gerade bei Tesla in Texas. Die möchten oder die sprechen nämlich jeden an, der Solar und Batterien hat, dass sie teilnehmen sollen an dem Energiemarkt. Also was heißt das? In den USA haben wir ja je nach Bundesstaat das sogenannte Net Metering Thema, was sicherlich nicht nachhaltig sein kann, aber eben dazu einlädt, Richtung erneuerbare Energien zu investieren. Das bedeutet nämlich, wenn ihr 5000 Kilowattstunden produziert habt, könnt ihr auch 5000 Kilowattstunden benutzen. Also, ne? Wir wissen alle, dass wenn der Mensch irgendwie in der Arbeit ist, ist es meistens hell und es wird Strom produziert und eben nicht sofort verbraucht. Das heißt, das geht ins Netz rein. Und wenn er dann abends nach Hause kommt, scheint die Sonne nicht mehr und er könnte dann den am Tag produzierten oder vor Wochen produzierten Strom dann dementsprechend zu Hause benutzen. Funktioniert bei uns in Deutschland nicht und ist wahrscheinlich auch, wie ihr alle feststellt, nicht ein nachhaltiges Konstrukt. So, dann hat man in mehreren Ländern, also das ist auch zum Beispiel in Deutschland, über verschiedene Community-Tarife bei Sonnen, bei Scenic und vielen weiteren der Fall, dass wenn ihr eine Batterie habt, dass ihr an einer sogenannten Community-Tarif teilnehmt, wo ihr dann euren eingespeisten Strom auch wieder nutzen könnt. Das war aber in der Vergangenheit eben nicht interessant, weil ihr eben das ganze Jahr lang jeden Monat eine viel zu hohe Grundgebühr auf die Teilnahme oder für die Teilnahme des Community-Tarifes zahlen musstet. Und hier geht nun Tesla den nächsten Schritt und das geht eigentlich genau dahin, wo ich immer von rede, dass wir dieses Thema Energieproduktion und Verbrauch erlebbarer machen müssen oder beziehungsweise der Konsument verstehen muss, wie der Strom zirkuliert und dass man hier eben auch die produzierten Strom, der in den Batterien ist, anbietet oder eben diese Lasten, die im Netz sind, dann damit ausgleichen kann. Also sprich, mein großer Wunsch, zu einem dezentralen Netz zu kommen. Jeder PKW oder jeder BEV, der da draußen rumfährt, der eine Batterie hat, wird zum Unterstützer des Stromnetzes 23 Stunden am Tag. Der ist nämlich dann immer angeschlossen und gibt und empfängt Energie und kann dann dementsprechend auch die Solarenergie, die zum Beispiel auch bei seinem Arbeitgeber produziert wird, dann dementsprechend speichern und dann später wieder abgeben. Das wäre fantastisch, wenn es sowas geben würde. Und hier versucht dementsprechend Tesla zu lobbyen. Die machen allerdings noch einen Schritt dazwischen. Die möchten nämlich sogenannte Megapacks oder diese Parks mit diesen Megapacks aufbauen, um dann dementsprechend diese Glättung schnell hinzubekommen. So, wo sie auch solche Megapacks aufstellen, sind neue Bitcoin-Farmen, die in den USA aufgemacht werden. In diesem Fall, und jetzt wird es ganz lustig, ist das ein Projekt von Blockstream. Blockstream gehört zu Jack Dorsey. Jack Dorsey gehört zu Blocks bzw. zu Square und Jack Dorsey ist niemand anderes als der Gründer von Twitter. Genau. Hier soll dementsprechend ja, ein Puffersystem aufgebaut werden, um günstigen Strom dort zu speichern und dann in den Bitcoin-Farmen oder in den Krypto-Farmen dann verbrauchen zu können. Was wir natürlich alle kritisch sehen, weil wenn Blockchain oder wenn Bitcoin ein nachhaltiges System sein sollte, dann muss es auch ein nachhaltiges System haben, wie die Validierung passiert und die darf halt nicht Strom verbraten noch und nöcher, sondern es muss ein effizientes System werden oder ein effizienteres, als wir heute unser Zahlungssystem haben. So, hier schreibt mir jemand, ihr seht immer noch das erste Fenster. Das tut mir leid. Jetzt sollte ein neueres Fenster da sein. Ich hoffe, ich habe mich dann die ganze Zeit bewegt. Das sollte jetzt wieder gehen. Okay, so, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist Tesla zum oder haben sie einen Schalter umgelegt und sind damit zum größten 150 kW plus Public Fast Charging Netz geworden über Nacht in Europa. Wie kann das passieren? Indem sie ihr Pilotprogramm für die Non-Tesla EV-Nutzer geöffnet haben, so dass jetzt halt dieses riesen Supercharger-Netz eröffnet wird und sie hier ihre ja, Investitionen, die sie früher dediziert für Tesla-Käufer investiert haben, nun auch erweitern. Und das wird auch in Kürze dazu führen, dass es das global größte 150 kW plus Ladenetz wird. Wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall ein interessanter Schritt. Wenn jetzt dann irgendwann auch die Kilowattpreise wieder purzeln und nach unten gehen, dann sind, glaube ich, viele beruhigter. So, dann hat Tesla, also es wird heute, wird es noch viel um Batterien, Batterieproduktion, nächste Schritte bei Batterien gehen. Und hier geht es darum, dass eine Forschungsgruppe ein Paper geschrieben hat, also ein Paper geschrieben hat, mit dem sie sich Tesla-Batterien angeschaut haben und das mit unterschiedlichsten Chemikalien oder beziehungsweise Zusammensetzungen der Zellchemie sich angeschaut haben und kommen hier zu der Aussage, dass die nickelbasierten Zellen bis zu 100 Jahre leben könnten und diese damit der LFP-Zelle überlegen sind. Was jetzt nicht heißen soll, dass die LFP-Zelle schlecht ist. Wir wissen, dass sie leichter produziert, zu fertigen ist und zu nutzen ist und eben vielleicht in anderen Bereichen eingesetzt werden kann. Wir haben aber auch gelernt, dass Gewicht und Energiedichte wichtig sind, zum Beispiel um es in der Luftfahrt einzusetzen. Also wenig Gewicht, viel Energiedichte. Natürlich der perfekte Sturm, den man da irgendwie generieren muss. Und da wird es sicherlich noch einige Zeit weitergehen. Aber das soll einfach nochmal ein Aufruf sein. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass in Norwegen die erste Batterie-Recycling-Fabrik, die jetzt nicht ein Test-Environment ist, also eine Testproduktion oder eine Test-Recycling-Anlage ist, sondern eine ernstzunehmende Recyclinganlage ist an den Start gegangen ist. Und hier lernen wir eigentlich, dass die Batterien und gerade die mit der nickelbasierten Zellstruktur eigentlich wahrscheinlich ein oder mindestens zwei Menschen überleben werden, die dann ein so ein Fahrzeug fahren oder auf diese Batterie setzen. Ja, diesen Artikel habe ich rausgesucht und mit reingenommen. Der ist eigentlich wieder traurig, aber soll einfach auch mal zeigen und den Spiegel vorhalten, dass es nicht nur in Deutschland so ist, dass es ja, Beschwerden oder Versuche gibt, Tesla oder andere Firmen dabei zu hindern, hier riesige Fabriken zu bauen oder beziehungsweise auch Batteriefabriken zu bauen. So ist es nämlich, dass Tesla, die ja kürzlich sich erst für Texas entschieden haben, mit auch der Aussage in dem John Rogan Podcast, dass es in Texas halt einfach weniger Vorgaben gibt, weniger Gesetze gibt, die eingehalten werden sollen, sondern es mehr darum geht, dass man hier wirklich in Ruhe gelassen wird und umbauen kann. Und so ist es hier eben nicht. Tesla hat schon eine Genehmigung für eine neue Batteriefabrik in Texas. Und diese wird jetzt gechallenged, also herausgefordert von Umweltschützern, die eben auch ähnlich wie in Berlin die Bedenken anbringen, dass hierdurch die Umwelt, gerade das Grundwasser, verseucht werden könnten, wenn es denn da zu einem Störfall kommt, und wollen da jetzt nochmal zurückgehen, dass diese Genehmigung nochmal reviewed wird und gegebenenfalls entzogen wird oder nur unter Auflagen laufen wird. Ja, dann gab es ein Software-Update für Teslas, was die Reichweitenberechnung verbessern soll. Finde ich immer gut, wenn das genauer wird, aber viel wichtiger finde ich den nächsten Punkt. Und zwar die Medienaccounts, die in dem Fahrzeug drin sind, also euer Spotify, Tidal, YouTube und sonst was Account, sind jetzt an das Fahrerprofil gebunden. Also, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Ihr nutzt das Fahrzeug mit mehreren Personen. Und wenn ihr jetzt nicht gerade euren Podcast bis zu Ende gehört habt und es fährt aber jemand anders in der Zwischenzeit, dann könnte es sein, dass ihr ins Auto einsteigt und irgendwie Musik hört und euer Podcast dann wieder von vorne anfängt, weil eben der Medienaccount durcheinander gekommen ist. Das soll jetzt eben nicht mehr der Fall sein. Also jeder Account, der da unterwegs ist, nimmt auch die Favoriten oder die Favoriten dann dementsprechend mit und hat diese dann beim nächsten Mal, wenn er sich mit seinem Profil anmeldet, auch verfügbar. Ein Feature, was man eigentlich sagt, sollte einfach zu implementieren sein und eigentlich schon lange da sein. Ich finde es gut, dass es jetzt ausgerollt wird und dann nun kommt. So. Ja, und das ist nochmal eine schöne Studie, die rausgebracht wurde. Wir haben es vorhin gesehen und wir nehmen jetzt mal an, dass die Aussage richtig ist, dass es ein Fake ist mit dem brennenden Tesla. Das ist ja das, was wir in den Medien häufig gehört haben, dass Elektroautos brennen. Insbesondere hier geht es darum, dass 50% der Tesla-Besitzer less likely, also weniger wahrscheinlich, in einen Unfall mit ihrem Tesla oder ihrem batterieelektrischen Fahrzeug involviert sein werden, als mit einem anderen Fahrzeug, also einem Verbrenner. Da setzt man natürlich voraus, dass diese Sicherheitssysteme, Bremsassistenten, auch der Autopilot, der eben, oder wir nennen es vielleicht Spurhalteassistent, der automatisch mit bremst und so weiter, mit eingreifen und den Fahrer halt vor Gefahr oder in Gefahrsituationen unterstützt oder ihn sogar davor komplett beschützt. Sind sicherlich, die Aussage könnte man auch weitermachen, dass das in Bezug auf modernere Fahrzeuge wahrscheinlich genau das Thema ist, was da mit realisiert wird. Ja, und der Fokus, oder beziehungsweise wenn wir uns Fahrzeuge angucken, die schon dieses Level 3 oder Richtung Level 4 Autonomie gehen, die werden natürlich diesen Wert, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass es zu einem Unfall kommt, noch weiter erhöhen. Und wir haben ja in Europa einen Hersteller, der bis 2030 nicht nur CO2-neutral sein möchte, sondern komplett mit deren Fahrzeugen involvierte Unfälle eliminieren möchte. Und das ist Volvo. Wir werden es sehen. Ja, das ist es an dieser Stelle mit den Tesla-News oder um Tesla-News gewesen, glaube ich zumindest. Es könnte sein, dass das ein oder andere gleich nochmal kommt. Dann machen wir die kurze Pause und bedanken uns bei den Fair-Koffein-Supportern, also den Kanalmitgliedern. In dem Fall immer noch die Stefanie Basler, der Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machulla, der Patrick Brauer, Olaf Landvermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken. Und machen gleich weiter mit BYD. Denn ihr habt bestimmt alle am Freitag oder viele von euch Next Move gesehen und habt dort mitbekommen, dass ab 1. Juni die Preise für batterieelektrische Fahrzeuge auch bei VW nach oben gehen werden. Wir haben die Preisanpassung bei Tesla, zumindest bei dem Model 3 gesehen. Bei Model Y ist es noch nicht so, aber da aktuell könnte man auch sagen, die Preisänderung ist eigentlich ein Zwang auf das Model 3 gerade zu verzichten und sich auf das Model Y zu konzentrieren, weil er die wirklich für minimale Unterschiede jetzt bestellen könnt. Und was eigentlich fehlt, sind Herausforderer, die hier Fahrzeuge bringen, die mehr wirkliche Einstiegsfahrzeuge sind. Also die um die 30.000, vielleicht sogar 25.000 oder 20.000 Euro liegen. Da war auch eine interessante Frage auf dem OMR-Festival, wo auch der Ofe mit dabei war und wo er dann den Oliver Blume von Porsche gefragt hat, wann es dann in Richtung kleinere, bezahlbare EVs geht. Und da war die Aussage, die wir halt von vielen kennen, auch von dem Strategiewechsel, der diese Woche von Mercedes-Benz geäußert wurde, dass man sich hier in den nächsten Jahren, also bis 2030, oder der Blume sprach von dieser Dekade, eher auf höherpreisige und hochmargige Fahrzeuge konzentrieren wird und dass es schwer sein wird, hier andere Fahrzeuge zu sehen. Umso wichtiger oder umso besser ist es, was wir ja sehen, was eben von den chinesischen Herausforderern kommt, ob das jetzt ein NIO ist oder in diesem Fall BYD, die diese Woche ihren Seal vorgestellt haben und der jetzt auch in China bereits vorbestellt werden kann. Leider noch nicht für den internationalen Markt, aber ihr seht hier schon sehr stark, es ist eine, ich würde sagen, Mittelklasse-Limousine, die auf den Markt kommt, kein SUV-Fahrzeug mehr, kein hochgebocktes CUV-Fahrzeug, weil man sonst die Zähne dort drunter nicht verbaut bekommt. Und mit einem Preis unter 32.000 US-Dollar ist das natürlich ein absoluter ernstzunehmender Konkurrent hier in Richtung Model 3 und sollte dem einen oder anderen, der heute noch mit den Preisen hadert oder wo der Einstieg zu schwer ist, helfen, dass es hier vielleicht in der nächsten Zeit ein EV wird. So. Blume kennt sicherlich auch die VW-Strategie, also der Tatu fragt gerade, wie es denn da weitergehen wird mit kleineren oder beziehungsweise sagt, was soll Blume als Porsche CEO denn sagen? Kurze Info, Porsche hält 53% der Aktien von VW und ist damit auch sehr stark in der gesamten Strategie des Konzerns verwandelt. Und von daher schauen wir mal. Der Bud Spencer sagt, der BYD Dolphin wäre ein Fahrzeug um die 20.000 bis 25.000 Euro. Ja, da haben wir es doch schon. Es ist im Übrigen eine Plattform, die da für aufgebaut wird. Das heißt, es wird hier erwartet, dass es auch noch weitere Fahrzeuge geben soll. Und wir schauen uns einmal die aktuell angegebenen Reichweiten an. Es wird von einer Standard Range Elite Version oder einer Premium-Version, die 550 Kilometer weit kommen sollen. Nach CLTC, das ist der chinesische Berechnungssatz, bis hin zu 700 Kilometern, die in der Long Range, oder 650 Kilometer in der Performance-Variante. Und wenn wir uns das anschauen, ist selbst die Long Range-Variante unter 40.000 US-Dollar, beziehungsweise die Performance-Variante, nur gute 10% teurer mit 43.000 US-Dollar oder heutigen Wert in diese Richtung. Ich muss gerade mal eben schauen, ob ich das Bild noch finde, denn es gab da auch ein Bild zu dem Interieur. Jetzt werden natürlich viele sagen, das sieht doch dem Model 3 von innen auch sehr ähnlich. Ja, und hat wahrscheinlich zusätzlich das, was sich viele hier gewünscht haben, nämlich ein Cockpit, was dazukommen wird. Und ich glaube, dass das Fahrzeug recht gut angenommen werden würde, wenn das dann auch weltweit verfügbar wird. So, machen wir weiter mit Polestar, beziehungsweise in diesem Sinne geht es eher darum, dass Stordot, da haben wir häufig drüber gesprochen, ein Batteriehersteller, Forschungsunternehmen aus Israel, die versuchen, eine Zelle oder eine Zellchemie aufzubauen, mit der man super schnell und in super kurzer Zeit viel Energie in die Batterien reinbringen kann. Die sind, nennen wir es mal, in einem Vorproduktionsstadium. Die liefern diese Zellen, die sie haben, heute schon an Fahrzeughersteller raus, dass die dort Testchargen haben, dass sie mit denen testen können. Und Polestar hat diese Woche bekannt gegeben, dass wenn die Partnerschaft, die sie hier gemacht haben, wenn es so weitergeht, dann könnte es sein, dass ab 2025, 2026 diese Zellen bei den Polestars eingeführt werden oder zu Nutzen kommen. Von was sprechen wir bei dieser Supercharge-Geschwindigkeit? Also wie schnell kann ich dazu sagen? Wir reden davon, dass 100 Meilen oder ja etwas über 150 Kilometer innerhalb von 5 Minuten in die Fahrzeuge geladen werden kann. Und das Ganze sind siliziumbasierte Zellchemien, also etwas Ähnliches, was ja auch mit der 4680er Zelle, dieser Tabless-Zelle bei Tesla geplant wird. Und das könnte sein, dass das in diese Richtung in den kommenden Jahren geht. So, haben wir das schon hier, sonst schieben wir das vor. Eine andere Partnerschaft, die diese Woche bekannt gegeben wurde, ist zwischen Stellantis und Samsung SDI. Die haben ein Joint Venture gegründet, um in den USA ein neues 33 Gigawattstunden Batteriefabrik zu bauen, um da dann die Versorgung der Fiat Chrysler Automobile zusammenzuführen oder beziehungsweise sicherzustellen. Da. Wartet, ich hatte, meine ich, noch einen weiteren Punkt zu Batterien. Sekunde. Nee. Das war es an dieser Stelle. Ah, dann kommen wir zu News von dem Ariya. Und zwar von Nissan mit ihrem Ariya. Die versuchen nämlich mit einem neuen PR-Stunt auf sich aufmerksam zu machen. Und wie wir ja wissen, müssen diese immer waghalsiger oder beziehungsweise interessanter werden, damit darüber gesprochen wird. Und hier hat man ein Ariya umgebaut und möchte damit von Pol zu Pol fahren, also vom Nordpol zum Südpol, und das Ganze natürlich voll elektrisch. Wir reden da von 17.000 Meilen, die da gefahren werden sollen, fast 30.000 Kilometern. Ich glaube, was da wichtiger ist, und wer das vielleicht auch schon mal gesehen hat, die britische Automobilsendung Top Gear hat das mal probiert in der Arktis, also am Nordpol, zu fahren, hat dafür einen Toyota Hilux umgebaut gehabt und hat das mit dem auch bis zum Nullpunkt, also 0,0 Grad Punkt mit dem Fahrzeug geschafft. Aber da sieht man auch, was das für ein menschenfeindliches Umgebung ist, und das wird natürlich für ein Elektrofahrzeug eine ebenfalls eine Herausforderung sein. Vor allen Dingen muss das Fahrzeug ja an einen Punkt kommen, wo es dann auch nachgeladen werden kann, weil man hier schwer irgendwie Brennstoff mitnehmen kann. Interessantes Thema. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Automobilhersteller, der hier etwas Ähnliches gemacht hat. Und zwar hat VW mit ihrem ID.4 GTX ebenfalls einen Weltrekord aufgestellt. Die sind 19.000 Fuß auf einem Vulkan geklettert. Also das heißt, das Fahrzeug ist diese 19.000 Fuß hochgefahren, um zu zeigen, dass eben ein Elektrofahrzeug nicht, umso höher es kommt, Leistungsabbrüche hat, die bei einem Verbrenner aufgrund der immer dünner werdenden Luft dann dementsprechend hat. Und da, ne, seht ihr ähnlich, es sind halt Projekte, die dann hoffentlich auch in den News-Outlets mit aufgenommen werden und darüber gesprochen wird und einfach das Thema Elektromobilität oder eben diese Fahrzeuge dann mit ins rechte Licht rücken. So. Und kommen wir zu Lucid Motors, denn das auch sollten wir nicht vergessen. Es ist dort wieder einmal zu einem Rückruf gekommen. Dieses Mal werden 1100 erst zurückgerufen, die einen Fehler mit dem Instrumentenpanel haben, also mit dem Display vor dem Fahrer, dass diese ausgetauscht werden müssen. Das wird sicherlich nichts Schlimmes sein, ist natürlich gerade bei einer bei einem Unternehmen, was ja neu am Markt ist, was eigentlich einen sehr hohen Qualitätsanspruch an sich hat, ärgerlich, dass es da so schnell dann gleich zu Rückrufen kommt. Gut ist aber, dass darüber gesprochen wird und ist diese Rückrufe passieren und man nicht versucht, das irgendwie unter der Hand zu regeln. Machen wir weiter mit Jidu oder Jidu. Und rücken da gegebenenfalls die Aussage von Herrn Musk angesichts dieser Sendung nochmal ins rechte Licht. Denn da haben wir gelernt, dass nächstes Jahr um diese Zeit es selbstfahrende Teslas geben wird, die keinen Menschen mehr brauchen, der diese durch die Gegend fährt. Das ist, wie gesagt, eine Aussage, die wir schon häufiger gehört haben und wir sie in der Vergangenheit auch geglaubt haben, dass Tesla hier der Erste sein wird, der in diesem Autonomie-Level unterwegs sein wird. Dass dieses Rennen bereits verloren ist gegen Waymos oder beziehungsweise auch andere Hersteller, die im sogar ein Taxi-Service autonom heute schon realisieren dürfen oder können dafür eine Genehmigung haben, ist klar, dass wir bei Mercedes-Benz diese Freigabe bekommen haben, des nächsten Autonomie-Levels, das was höher ist als beim Autopiloten oder beim FST, ist auch klar. Aber wir reden hier ja von einem Robo-Car, also das überhaupt gar keinen Menschen mehr benötigt. Und Jidu oder Jidu hat dementsprechend ja erst einmal ein Teaserbild davon gemacht. Die werden nämlich im Juni dazu einen sogenannten Robo-Day machen, wo sie ihr Fahrzeug vorstellen. Das Ganze hat sich ein bisschen verzögert, weil es eben diese Covid-Thematik gab. Jidu ist jetzt kein kleiner Hersteller, sondern die gehören mit zu Baidu, also dem Suchmaschinenhersteller und Softwareentwickler aus China. Und niemand anderes als Geely ist hier mit für die Produktion des Fahrzeuges verantwortlich. Wir werden sicherlich in einer der nächsten Sendungen über diesen Roboday sprechen, wenn denn da noch mehr bekannt gegeben wurde oder mehr bekannt gegeben wird. Aber wie gesagt, dieses Rennen geht weiter und man glaubt anscheinend wirklich daran, oder beziehungsweise, was heißt man glaubt daran? Also ich glaube auch daran, dass diese Taxi-Services oder dass wir die Fahrzeuge, die in den Städten unterwegs sind, wirklich nur reduzieren können, wenn wir Fahrzeuge haben, die mehrfach genutzt werden oder wenn es Fahrzeuge gibt, die eben keinen Menschen mehr benötigen, der sie durch die Gegend fährt, dass diese dann wirklich auch so kostengünstig werden, dass sie eine echte Alternative zum öffentlichen Verkehr oder zum privaten Fahrzeug werden, die eben den öffentlichen Verkehr dann ergänzen. So rum ist wahrscheinlich richtig. So, und dann kommen wir nochmal zurück nach Georgia. Da hatten wir das letzte Mal davon gesprochen, dass sie hier ein Rieseninvest in Richtung Rivian gemacht haben und sie damit eigentlich nach Georgia locken wollen, um dort die nächste Rivian-Fabrik aufzubauen, um hier Arbeitsplätze zu sichern. Jetzt ist es in Georgia passiert, oder haben sie es hinbekommen, dass sie das Thema Solarpanelproduktion, wo man ja eigentlich schon geglaubt hat, dass die nur noch in Asien stattfindet, auch nach Georgia holen, denn da wird ein riesiges neues Werk gebaut, was eben im Land dann die Photovoltaik-Panels bauen wird. Und das ist sicherlich ein Thema, was in eine Unabhängigkeit führen kann. Die Frage wird immer noch sein, wo dann die Rohstoffe dafür herkommen, aber es wird sicherlich auch in der Region weiterhin die Arbeitsplätze sichern. So. Kommen wir zu Ford, denn da geht es nun los, dass Ford die ersten F-150 Lightnings tatsächlich ausliefert. Da werdet ihr wahrscheinlich ähnlich wie beim Ben Sullins jetzt nicht mehr ganz so viele Tesla-Videos sehen, denn der hat einen Rivian R1T bekommen und ist damit unterwegs und zeigt ziemlich beeindruckend auch die Ladegeschwindigkeit, die der Rivian hat und andere batterieelektrische YouTuber, also wo es halt um die Elektromobilität geht, werden wahrscheinlich auch der ein oder andere hier mit dem F-150 Lightning demnächst Videos machen, dass man dann wirklich auch aus der Wildnis, aus der freien Wildbahn dann Vergleiche zu diesen Fahrzeugen sieht und wirklich sieht, wie hoch sind die Verbräuche bei so einem Fahrzeug und machen die dann dementsprechend Sinn. So, kommen wir zu Rivian nochmal. Ja, da ist etwas Ähnliches im Gange. Also wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass es etwas ganz Normales ist, sowohl im Silicon Valley oder auch bei Tesla, dass viele Mitarbeiter, gerade in dem mittleren und oberen Management, natürlich gefragt sind, auch von anderen Firmen abgeworben werden sollen. So ist es passiert, dass Rivian ihren Head of Manufacturing Engineering verloren hat und dadurch jetzt gezwungen ist, auch das Leadership-Team zu adjustieren, also zu verändern. Das ist sicherlich ein normaler Zustand, der passieren muss. Die Frage ist aber, hat Rivian aufgrund der Turbulenzen, die an den Börsen gewesen sind, wo da auch der Börsenwert von Rivian extrem unter Druck gekommen ist, ein Problem jetzt, vergleichbare oder bessere Mitarbeiter für sich zu gewinnen, also dass die eher woanders hingehen oder liegt es einfach nur daran, dass sie aus anderen Gründen versuchen, ihr System oder ihr Leadership-Team anzupassen. Und zu guter Letzt gibt es noch News aus Davos. Da war der VW-Chef Herbert Diess nämlich unterwegs und hat dort auf einer Podiumsdiskussion gesprochen. Und wir wissen, dass Herbert Diess einerseits bei VW ein sehr starker Verfechter für die Elektromobilität ist. Dort wahrscheinlich immer noch nicht ganz der noch nicht alle davon überzeugt hat und immer noch dagegen kämpfen wird. Er aber jemand ist, der immer fair und offen auch mit den anderen Akteuren und Herausforderern im Fahrzeugbereich spricht. Also gerade mit Elon Musk hat er sich häufiger getroffen und über EVs gesprochen. Und umso verwunderlicher ist eigentlich die Aussage, dass sein Plan ist, mit VW bis 2025 den Rückstand auf Tesla aufgeholt zu haben und gegebenenfalls sogar in einen Vorsprung umwandeln will. Das kann eine Strategie sein, die wird aber sicherlich nicht einfach werden, weil eben gerade, wir sind jetzt in 2022, wir sehen nach wie vor gestörte Lieferketten, wir sehen nach wie vor eigentlich Bestellstopps bei vielen Fahrzeugen, die Entwicklung im Batteriebereich geht dort weiter. Jetzt wird man aber davon ausgehen können und müssen, dass eben hier, wenn die Strategie der Elektrifizierung stattfindet, sich auch VW eben in mehr und mehr Bereichen Startups, andere Unternehmen, wie zum Beispiel Northvolt, anschaut oder eben auch Rimac, was im Bereich der High-Performance-Fahrzeuge bei Porsche und Audi dementsprechend sehr stark mitentwickelt und Bauteile, Zusatzteile entwickelt, hier sogar in eine Batteriefertigung gehen möchte für High-Performance-Fahrzeuge, dann kann das, wenn sich das alles ausspielt, vielleicht in 2025 schon so sein, dass sich das Blatt ändert. Ich halte es auf jeden Fall für machbar und ich finde es auch gut, dass hier ein gesunder, wie soll ich das sagen, Konkurrenzkampf entsteht, denn die Aussagen sind absolut in Ordnung. Also wir brauchen nach wie vor noch mehr Angebot am Markt und vor allen Dingen auch mehr Stückzahlen von Fahrzeugen, die da rauskommen müssen. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. So, damit bin ich auch am Ende der News für diese Woche angekommen. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Und wie immer ist auch diese Sendung dann heute Abend so ab 18 Uhr als Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen verfügbar. Vielen Dank, sagt André an dieser Stelle. Ciao, ciao, bleibt gesund.